Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medienlos, der Podcast. Wir haben den 19.06.2022. Berlin ist furchtbar heiß.
Hot.
Wir sitzen im Keller und ja, steigen jetzt in die aktuelle Sendung ein. Ja, viele Themen,
viel heiße passiert.
Heiße Themen, ja, das ist wirklich wahr. Ich glaube, wir warten heute auf den Regenfall in Berlin, damit es endlich ein bisschen abkühlt. Wie wird es sein? 34 Grad, 35 Grad?
Es soll noch heißer werden.
Ja,
36 Grad und es wird noch heißer.
Er sinkt.
Wird es mal wieder richtig Sommer?
Okay, stopp. Genau. Nein, aber es ist wirklich komisch, in so einem Stadtgefilden ist Hitze immer sehr belastend, ne?
Ja.
Wir haben die spanische Verhältnisse mit 40 Grad und plus, aber ich weiß nicht, ob die paar Grad dann noch reinhauen.
Also in meiner Trainingsgruppe habe ich eine 23-jährige Inderin und die sagte, ach, das ist richtig schön, ja. Das ist wie Frühling in Indien.
Ja.
Frühling. Wohlgemerkt, ne?
Ja.
Also sie erwartet über 40 Grad.
Na denn, lassen wir sie. Ich meine, wenn sie sich wohlfühlt, an mir soll es nicht liegen. So, ja, kommen wir zum ersten Thema. Erste Thema in letzter Zeit, das ist jetzt schon ein bisschen her, ist Germany's Next Topmodel. Einige ehemalige Topmodels haben über Twitter, über Facebook und so, haben sich ein bisschen geäußert und haben geschrieben, ja, die Wahrheit ist, Heidi ist nicht so zugänglich, wie das immer da gezeigt wird in der Sendung. Und wenn man nichts dreht, wenn keine Kamera dabei ist, dann wäre sie nicht da. Mhm. Und Anweisungen, die man bekommt, die wären auch, nicht immer nett formuliert, und wenn man ja, in dieser Wohnung, wo man ja ewig auch drin rumhockt, da ist sowieso mal meine Frage, so diese ganzen Formate, wo eine Stunde draus zusammengezimmert wird. Ich habe letztens gelesen bei Kampf der Reality Stars oder so, dass die da 4 Wochen sind. 4 Wochen. Und wir sehen da ein paar Spiele. Das heißt, die sitzen da auch teilweise tagelang rum wahrscheinlich. Ja. Dass die sich auf den Zappen gehen, das ist mir schon klar. Und bei Germany's Next Topmodel wohl sehr ähnlich. Dass da auch viel Leerlauf existiert?
Naja, ich meine, wenn jeder mal an seine Kindheit zurückdenkt und wie 5 Tage Klassenfahrt waren.
Ja, ja.
Und dass sich da dann irgendwelche auf den Zünder gegangen sind und dass dann Reibereien da mal gekommen sind oder so. Das ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen.
Genau, und das ist eine Klassenfahrt nur mit halbnackten Frauen.
Ja.
Was auch
und Fernsehkameras und ständige Präsenz. Und,
genau.
Und die Leute wissen, dass sie irgendwie liefern müssen, auch damit sie ihre Follower haben.
Ergo muss so ein Produktionsteam hingehen und muss auch Zwietracht säen. Sie wollen ja etwas filmen. Sie können ja nicht, wenn die sich alle lieb haben, haben sie nichts, genau genommen. Also muss man Zwietracht sehen, man muss dies und das machen. Da werden sicher auch mehrere Beiträge gedreht und man guckt da, okay, den senden wir nicht. So wird sicher auch passieren. Mhm. Aber jedenfalls haben sich viel über diese Behandlung und über die Art und Weise aufgeregt. Und was mich aber interessiert ist, jetzt gab es Rezo und einige YouTuber haben dann plötzlich geschrieben, wie frauenfeindlich dieses Format eigentlich ist. In der wievielten Staffel befinden wir uns? In der 17. oder so?
Ja.
Also in der gigantischen, also weit über 10.
Wie menschenfeindlich ist Big Brother generell, wenn man Leute vorführt und einsperrt? Und Aber es sind halt quasi auch wie Sozialexperimente.
Genau, die man abfilmt. Aber jetzt mal zu Germany's Next Topmodel. Du hast ja eine Tochter. Und hat sie das je gesehen?
Ist nicht so ihr Fall, nein.
Nein, war jetzt nicht der Fall.
Also ist bei uns in der Familie auch nicht so.
Okay, ja. Ich auch jetzt nicht. Man hat vielleicht in der ersten Staffel mal geguckt, die sehen, wo läuft das alles hin. Und es gibt ja Klassiker, es gibt ja immer wieder dieses Umstyling. Also
immer wieder das Haare abschneiden und was dann immer zum Drama wird.
Genau.
Also erstmal, so wie du sagst, in der wievielten Staffel sind wir und dass sie jetzt immer noch nicht gemerkt haben, genauso wie im Dschungel, dass die Leute wirklich im Dschungel sind und nicht im Filmstudio, sondern dass sie wissen, dass irgendwann kommt so ein Umstyling, wo die schönen langen Haare abgeschnitten werden.
Lustig, dass Heidi Klum sich noch nie die Haare abgeschnitten hat. Weißt du, also sie verlangt das immer von anderen. Also so ein Einschnitt, der wird immer nur von anderen verlangt. Interessanterweise immer mit Heulen und Zähneklappern, immer aber die Frau mit den längsten Haaren sozusagen muss dann so ein Umstyling bei sich ergehen lassen. Ich finde, also man muss auch mal sehen, dass diese ganzen Systeme, so diese Fernsehsysteme, die sind natürlich keine menschenfreundlichen Systeme. Das hat sich jetzt zu den Staffeln verändert. Also das ist eine Heidi Klum-Produktion von vorne bis hinten. Und bis zur vorletzten Staffel war es ja auch so, dass das die Gewinnerin sozusagen einen Exklusivvertrag mit so und so One gewann, was ja der Vater von Heidi Klum betreibt und so. Also der auch eine merkwürdige Figur in diesem ganzen System da ist. Mhm. Und wir, also immer wieder, also dass Fernsehen kein menschenfreundliches System ist. Aber aus deiner Sicht, du weißt jetzt da, hast gesagt, du weißt da jetzt nicht so viel drüber, aber vom Grundprinzip würdest du sagen, es ist ein frauenfeindliches Format?
Ja, könnte jetzt natürlich wieder hier, ja, typisch, das ist ja ein typischer Mann. Aber ich habe dann immer so ein Problem damit, weil die Frauen, die sich dort eigentlich bewerben, keiner wurde davon gezwungen, sich zu bewerben.
Und die hätten alle die Möglichkeit, zu YouTube reinzugehen oder in die Mediatheken und sich alte Staffeln anzusehen.
Ja.
Also heute zu sagen, das hat mich aber überrascht, was da kam.
Ja.
Also, dass die heute noch überrascht sind, dass man ihnen eine Vogelspinne auf die Schulter setzt und sagt, wir machen ein paar lustige Fotos. Oder dass heute, ich meine, ich komme gleich mal zu einer frauenfeindlichen Aktion, wo selbst ich sage, so gern man sich das als Mann ansieht, wo selbst ich sage, da ist eine Grenze. Ja, also da kommen wir gleich mal zu. Aber im Groben und Ganzen gebe ich dir recht, die haben die Möglichkeit zu sehen, was da passiert.
Sie können jederzeit aussteigen.
Auch das.
Und aber es ist ja halt auch deren eigene Abwägung, wie weit will ich gehen und was erhoffe ich mir später davon zurück?
Ja.
Und ja klar, frauenfeindlich. Natürlich ist es auch frauenfeindlich, wenn Frauen zur Prostitution gezwungen werden. Mhm. Es gibt aber auch Nymphomanen, die aber auch Spaß daran haben. Also kann ich nicht grundsätzlich jeden sexuellen Kontakt verteufeln.
Genau. Und nicht umsonst ist ja Prostitution in Deutschland nicht illegal. Mhm. Ne? Es ist ein, also ja, ob das immer eine Nymphomanin ist, die das macht, da jetzt mal dahingestellt, die
würde sich
da wahrscheinlich nicht großartig dran erfreuen können. Aber der Punkt ist, ich weiß, was du meinst, wenn eine Frau sich dazu entschließt, dann muss sie das dürfen. Und anscheinend läuft dieses Geschäft ja auch, ohne dass wir was darüber denken. Die Auslebung dahinter, dass es dann ein Zuhältersystem gibt, was negativ ist,
dass da Grenzen aufgesetzt werden.
Das ist ja hier vollkommen genauso, richtig. Einen Wettbewerb zu machen. Und ich glaube, diese Form von, ich meine, Heidi Klum ist ja selber Ergebnis eines Model-Wettbewerbes.
Ja.
Wer sich noch daran erinnert, mit Thomas Gottschalk die Sendung, wo man heute weiß, ja okay, sie hat auf jede Interviewfrage gelogen. Sie war noch nie auf irgendeinem Laufsteg, sie hatte noch nie was gemacht. Sie hat halt die Gelegenheit genutzt. Jetzt kann man sagen, okay, aus der Sicht eine Notlüge, sie steht da im Finale mit einer anderen Frau und müsste sich jetzt benachteiligen und sagt, ach komm. Also, wenn man jetzt mal so, wenn man fotografiert und man kriegt ein Angebot und sagt, kannst du das, dann sagt man als Fotograf immer ja.
Ja.
Man kriegt das schon hin. Also nicht, weil man es noch nie gemacht hat, weil wenn man sich auf die Schnecke begibt, macht man es nämlich nie.
Ja.
So, also dementsprechend, aber zum Frauenfeindlichen. Es gibt ja Klassiker. Es gibt immer wieder das Umstyling und einer der Klassiker ist immer wieder ein Bodypainting-Shooting, wo die Mädels komplett nackig sind und angemalt werden. Und gerne, das hat man so noch nachgelegt ab einer gewissen Staffel, gerne mal nackig durch die Gegend gefahren werden. Immer an öffentlichen Orten. Also ich habe noch nie gesehen, dass Heidi Klum komplett splitterfasernackt auf einem Trailer stand, mit dem LKW durch die New Yorker Innenstadt gezogen wurde und dabei Fotos gemacht wurden. Also ich kenne so ein Shooting von ihr nicht.
Nee, also.
Und das macht man mit komplett unerfahrenen Mädchen, die teilweise auch sehr jung noch sind, die natürlich nicht sagen, nee, mache ich nicht und.
Also da ist schon eine gewisse Ausbeutung vorhanden, denn sozusagen.
Ja, weil denen so suggeriert wird, das wäre das Modelleben.
Ja, und also, wenn du das nicht machst, dann bist du hier raus.
Genau. Dann muss man aber auch den Arsch schnausam zu sagen, dann bin ich halt raus. Weißt du, ja, es
verlockt. Aber sie sind ja noch nichts.
Eben.
Wenn ein Heidi Klum, wenn da ein Fotograf sagt, so, du setzt dich jetzt da hin, ziehst dich mal komplett aus, machst die Beine breit. Und sie sagt, sag mal, hast du sie noch alle?
Genau.
Dann packt die ihre Sachen und geht nach Hause. Nur, dass da dann der Fotograf den Kürzeren zieht und eventuell keinen Auftrag danach mehr bekommt.
Und jetzt sind wir doch an dem Punkt.
Da sie in einer anderen Stellung ist.
Da sind wir doch an dem Punkt. Du hast nur die freie Wahl, wenn du in dem Machtverhältnis ebenbürtig oder höher stehst.
Ja.
Und das tun diese jungen Mädchen eben nicht.
Nee, das ist klar.
Und dann kann man sich schon die Frage stellen, ist es frauenfeindlich oder eine Form von Ausbeutung? Ja. Ja, weil das Team, Heidi Klum plus Team, deutlich über diesen jungen Frauen steht und die Macht nutzt.
Ja, allerdings frauenfeindlich muss man halt auch dann so nochmal verstehen, dieser Modeljob, wenn man da wiederum guckt, wie werden weibliche Models bezahlt, wie werden männliche Models bezahlt, da gibt es kein Equal Pay, ne? Also da gibt es diese ganzen weiblichen Models, die natürlich auch deutlich mehr verdienen als die Männer. Also das wird dann da wiederum auch wieder unter den Tisch gekehrt. Ne?
Obwohl es da natürlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Es gibt natürlich deutliche Nachfrage nach weiblichen Bildern, jetzt nach männlichen Models. Ja, also wie gesagt, ich sehe eine Ausbeutung schon. Gerade in dieser Über-Unterordnung sehe ich ein starkes Missverhältnis.
Gerade aber bei diesen ganzen Model-Sachen muss man wirklich aufpassen. Also
ja.
Und das war schon auch ein Thema bei meiner Tochter, wo sie dann mal, also nicht als Model, sondern so auch für Filmcasting. Und da haben wir halt auch gesagt, da muss man halt wirklich aufpassen. Und das kann ich auch allen nur raten. Da kommt man in dubiose Sachen ganz schnell aus Versehen rein.
Auf jeden Fall. Also ja, da muss man, also jeder, der ein Kind hat, was in so eine Richtung gehen will, muss immer im Auge haben, dass es da, wo etwas Nutzen hat, wird auch ausgenutzt. Das ist leider immer so. Werden wir immer hinkommen. Gut, GNTM-Thema wollte ich eigentlich gar nicht so lange. Siehst du, man redet und redet und kommt trotzdem von Hundertste ins Tausendste. Kommen wir zum nächsten Thema. Nächste Thema, Sonos. Die bekannte Firma, übrigens unbezahlte Werbung, ich sage es immer wieder dazu, aber nochmal zur Sicherheit. Die Firma Sonos hat eine kleine Panne gehabt und hat in den USA mehr Ware ausgeliefert, als man bei ihr bestellt hat.
Vielleicht schicken sie dir jetzt ja auch was.
Das wäre sehr nett, aber ich müsste es, glaube ich, Geldwert versteuern. Ich bin nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall haben die Leute zum Beispiel, die einen Lautsprecher bestellt haben, zwei geschickt und so. Also es war für die Leute sehr lohnenswert. Jetzt wäre es, einen kleinen Unterschied haben wir, also falls hier deutsche Zuhörer sind, die sich schon freuen, nein, alles, was man euch zuschickt, kann man zurückfordern. Im deutschen Recht ist das nicht möglich. Unterschied zu den USA ist aber, in den USA ist das Handelsrecht so gelagert, dass wenn mir eine Firma etwas unbestellt schickt, dann ist es ein Geschenk. Und ich bin nicht verpflichtet, es zurückzusenden.
So eine nette Geste, oder?
Ist eine nette Geste und wenn du jetzt überlegst, es gibt Tatsache, die haben das...
Was haben die alles verschickt?
Lautsprecher, meistens, die haben ja viel Lautsprechersysteme. Sonos ist ja so ein Spezialist für konnektive Lautsprecher und ja, da wurden manchmal zu große Pakete mehr, als da drin war und so. Also es hat wohl innerhalb der Logistikkette eine Fehlgeschichte gegeben mit der Computerübermittlung und dann haben diese automatischen Verpackungssysteme zu viel eingepackt, teilweise doppelt und also das war wohl der Hauptfehler, war, dass die Leute doppelte Mengen von dem bekamen, was sie bezahlt hatten.
Ja. Passiert also, mal, ne?
Ja, jetzt muss man, bevor man große Schadenfreude verfällt, natürlich wird eine Firma wie Sonos so einen Verlust einfach auf seine Preise umlegen. Also am Ende, ne, werden es die Nachfolgerinnen bezahlen.
Also, der Weihnachtsmann checkt seine Liste mal zweimal. Siehst du? Ja? Also ja, genau. Hat schon seinen Sinn.
Genau, wie in dem bekannten Song. Also auf jeden Fall ist das passiert. Also wenn euch das passiert, schickt lieber zurück. In Deutschland ist das nicht so möglich. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, habe ich nicht bestellt und trotzdem erhalten. Weil nichtsdestotrotz unterschreiben wir an der Tür nämlich genau für dieses Paket. Und dann wird schon klar, was wir bekommen haben.
Ja,
schade für die Leute, gut für die Leute, schade für Sonos. Mal sehen, wie sich das fortentwickelt mit Sonos. Ja, nächstes Thema. Was hatten wir noch auf der Liste? Jetzt bin ich raus aus meiner Liste, Mensch. Weil ich hier lustig rumspielen will. Ja, die Documenta Kassel. Die Documenta Kassel läuft ja nur alle 5 Jahre. Ist eine Kunstausstellung oder eine Kunstmesse, die immer sehr kontrovers ist. Und die immer ein Hauptthema hat. Ich wüsste es gar nicht jetzt. Ich bin durch einen Zufall, habe ich es mir notiert. Und zwar deshalb, weil unser Bundespräsident, Herr Steinmeier, dort eine Rede gehalten hat. Und in dieser Rede kam er plötzlich mit dem Thema, oder er machte den Vorwurf des Antisemitismus.
Das ist natürlich bei so einer Eröffnungsrede durch den Bundespräsidenten auf dieser Veranstaltung schon ganz schön heftig eigentlich, oder?
Ja, ja. Jetzt ist die Frage, er hat angezweifelt, also die Tatsache ist die, dass man für diese speziellen Dokumente speziell palästinensische Künstler eingeladen hat, die sich mit dem Thema Gaza wohl im Großen und Ganzen befasst haben in ihren Bildzyklen zum Beispiel und in ihren Installationen. Man hat aber gegenzüglich keine israelischen Künstler eingeladen. Und die Betreiber sagen, es ist alles im Rahmen gelaufen. Man hat sich dem Thema gewidmet. Man hat auch niemanden ausgeladen oder man hätte halt nur speziell nicht eingeladen. Die Frage ist, ist das jetzt eine Form von Ausgrenzung? Ist es Antisemitismus? Ist es, da kommen wir auf ganz viele Fragen, aber ist es Antisemitismus, wenn jemand nicht einlade?
Schwierig, aber wenn ich eine Sache habe, die über zwei Gruppen geht und eine Partei lasse ich nicht zu Wort kommen, ist irgendwie doof, oder?
Ja, dann würde ich sagen, dann bin ich tendenziös, aber nicht unbedingt antisemitisch.
Ja.
Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin tendenziös, ich mache da, vielleicht hat man auch Differenzen oder Auseinandersetzungen vermeiden wollen. Das ist ein sehr emotionales Thema und zwei solche Gruppen an einem Ort innerhalb einer Kunstausstellung kann, sowohl bei den auf der Besucherseite, ich glaube gar nicht, dass die Künstler diesen Diskurs nicht hätten führen wollen, aber so ein Diskurs geht ja oft im Publikumsbereich schief. Und ja, also ich bin da ganz zwiegespalten und ich habe das so mit so ein bisschen ganz großem Grummeln gesehen. Aber einen Antisemitismus bei aller Freundschaft sehe ich da nicht.
Aber sehr, sehr unglücklich halt, ne?
Ja, und jetzt ist die Frage, und das ist nämlich meine wirkliche Frage, Herr Steinmeier hat sich positioniert, die ausführenden Leute der Dokumente haben sich positioniert, aber jetzt mal was anderes. Wenn du Ausführender dieser Dokumente wärst, also du wärst da so leitender Aussteller und du müsstest jetzt die Einladung machen und du wirst so, und dir wird dieses Thema kommen, hättest du nicht aus deutscher Sicht ein Problem damit? Also aus geschichtlicher Sicht?
Ja, also das ist halt ein sehr, sehr brisantes Thema aus deutscher Sicht, ne?
Auf jeden Fall.
Also ich lese hier gerade auch nochmal nach, also die künstlerische Leitung wurde dem Kollektiv Ruan Grupa aus Indonesien übertragen.
Ja, das mag ja sein.
da geht es ja um. Das ist schon sehr international alles, ne?
Soll ja sein, das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe auch mit dem Thema, ich finde auch das Thema Gaza oder überhaupt diese thematische Aufarbeitung dieses Konflikts gar nicht schlecht. Es findet bloß eine Seite nicht statt. Und die Bilder sind natürlich teilweise sehr kontrovers, die sind natürlich sehr Banksy-artig, sehr, sehr, sehr kritisch und dementsprechend auch sehr schwer und sind auch erklärungsbedürftig. Also man kann sie auch nicht so stehen lassen, weil man dann auch wieder ein einseitiges Bild an denjenigen, der sich das Bild ansieht, abgibt. Aber auf jeden Fall aus deutscher Sicht, ich hätte als egal, ob ich der künstlerische Leiter aus Indonesien bin oder was auch immer, aber immerhin findet das ja auch in Deutschland statt, ich hätte ein Problem damit gehabt. Ich hätte also irgendwann an einem Punkt sagen müssen, das geht nicht.
Ich habe auch nochmal nachgelesen, also dass es aus Indonesien da die künstlerische Leitung ist, also die mussten sich da auch dafür bewerben und von der Entscheidungskommission wurde die Entscheidung begründet. Wir ernennen Ruan Grupa, weil sie nachweislich in der Lage sind, vielfältige Zielgruppen, auch solche, die über ein reines Kunstpublikum hinausgehen, anzusprechen und lokales Engagement und Beteiligung herauszufordern. Ihr kuratorischer Ansatz fußt auf einem internationalen Netzwerk. Bla bla bla. Gut, aber wenn dann eine Gruppe nicht eingeladen wird, passt nicht so ganz, ne?
Ja. Und da frage ich mich halt, wie das zustande gekommen ist oder ob sich schlichtweg, es ist mir schwer vorzustellen, bei so einer großen Ausstellung wie der Documenta, dass sich schlichtweg keine israelischen Künstler beworben hätten. Mm. Das kann ich mir, Israel ist ein sehr kunstgeneigtes Land und ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, dass aus der Seite nichts kam. Aber naja, wir müssen sehen. Also die Documenta läuft ja noch ein bisschen, man wird sehen, wer da noch so alles Vorträge hält und ob man da noch was macht. Aber es wird schwer auf jeden Fall. Ja, die Documenta, die haben wir jetzt abgehakt. Ich habe heute echt hier irgendwie ein bisschen Bedienungsprobleme mit meinem ganzen Kram.
Ja, deine Wurstfinger oder was?
Auch das. Riesige Finger auf kleinem Smartphone. Unser nächstes Thema ist Kursverluste der Superreichen.
Oh.
Ja, mir kamen auch sofort die Tränen. Mhm. Die Superreichen dieser Welt haben Kursverluste zu erdulden. Und das liegt wohl am Ukraine-Krieg.
Ja, aber...
Da kommen dir jetzt sofort die Tränen, ich sehe schon, du bist völlig...
Gab es im Laufe der hunderten von Börsenjahren noch nie einen Crash? Oder habe ich da irgendwie was mal falsch gelesen?
Also dass
irgendjemand mal Kursverluste hat? Gewinnen immer alle?
Ja, an der Börse gewinnt anscheinend jeder. Und was interessant ist, diese Superreichen, ich habe lustigerweise auf dem... gestern, als alles noch ein bisschen noch gar nicht mit davor war, dann dachte ich, die wäre abgeschlossen, kriegte ich noch einen Impuls. Aber interessant ist, dass diese Superreichen natürlich jetzt von den Kursverlusten sprechen. Hm. Die Kursgewinne, die sie innerhalb der Pandemie gemacht haben, die haben sie nicht ganz so laut angesprochen.
Naja, man muss ja nicht immer so prahlen damit, ne?
Ja, ja. Genau, es war reine Bescheidenheit, das ist klar. Also es ist witzig. Ich glaube, wir haben es in irgendeiner vergangenen Sendung schon mal erzählt, oder ich hatte es erwähnt. Ich glaube, Jeff Bezos war das. Der hätte jedem seiner Mitarbeiter bei Amazon $300.000 auszahlen können. Hm. Und dann wäre er so reich gewesen wie vor der Pandemie.
Hat er, glaube ich, nicht gemacht, oder?
Hat er nicht.
Ist irgendwie untergegangen wahrscheinlich.
Diese Wohltat muss irgendwie... Die hat man verschwiegen.
Ja, gut, okay. Also ist jetzt auch ein bisschen übertrieben natürlich.
Aber man muss sich mal klar machen, welche Umstände dazu sorgen, dass man plötzlich riesige Gewinne einfährt. Ja. Die werden natürlich nicht so laut besprochen.
Ne? Nee, also, und da muss man jetzt nicht nur Jeff Bezos ankreiden, sondern auch mal die Leute, die jetzt eifrig alle schon schön bei Amazon immer bestellt haben. Ja. Und Fridays for Future toll finden und sonst was alles, aber dann eifrig auf Amazon bestellen, Amazon Prime
und rücksenden und zurücksenden.
Genau, ich bestelle mir 5 Pakete und davon schicke ich 3 mindestens zurück. Wie viel Benzingeld dafür verfahren wird und ja.
Es ist ja auch so, dass diese ganze Geschichte, also wir haben natürlich so einen Neidfaktor oder so ein Anti-Ding gegen die Superreichen. Mhm. Da gibt es dokumentierte Sachen, da kann man sehr berechtigt gegen die sein. Es gibt Sachen, auf der anderen Seite funktioniert so ein System ja immer nur, wenn einer reich ist und der andere ein bisschen ärmer. Mhm. Das ist ja immer ein Potenzialausgleich. Das geht ja gar nicht ohne. Was aber nicht geht, ich habe letztens gehört, Lanz und Precht, den höre ich sehr regelmäßig, also Markus Lanz und Richard David Precht, die haben... Also Richard David Precht hat ein Buch geschrieben über die Arbeit, also über das Thema Arbeit an sich. Mhm. Da musste er sich natürlich viel mit Steuern befassen. Und interessant ist, wenn man sich klar macht, im letzten Jahr hat, wie heißt der Börsenguru? Ich habe jetzt gerade den Namen.
Castellano.
Ja, nicht den Castellano, nicht den ganz alten, den anderen. Soros.
Okay.
Soros, der hat im letzten Jahr 3,47 Millionen Dollar Steuern bezahlt.
Doch immerhin mehr als Trump, ne? Also
3,47 Millionen bei 48 Millionen angemeldetem Umsatz, der nicht mal stimmt. Also, also die Elon Musk hat 0,9% Steuern bezahlt, Jeff Bezos um die 3. Der war also in dem Quartett schon der Verlierer.
Was hat er verkehrt gemacht?
Genau.
Also da würde ich mal seinen Steuerberater...
Da war sicher auch ein Rausschmiss angesagt. Also der Punkt ist, warum können die mit so einen Zahlen arbeiten? Warum können die sozusagen sich so sich besser stellen gegenüber dem Normalmenschen? Und warum, wir hatten in der Vorbesprechung das Thema mit der Übergewinnsteuer. Ne? Mhm. Das halte ich für, das ist eine Schwierigkeit. Übergewinn ist eine Definitionsschwierigkeit, genau wie Vermögen.
Ja, ab wann beginnt ein Übergewinn?
Genau, wann beginnt Vermögen?
Ja, zum Beispiel, weil du jetzt gesagt hast, tagesaktuell, wir haben es richtig heiß. Müssen wir jetzt von den Eisherstellern durch die globale Erwärmung eine Übergewinnsteuer verlangen, weil durch die übertriebene Hitze mehr Eis verkaufen?
Ja. Oder von den Schwimmbadbetreibern, weil jetzt viele Leute ins Schwimmbad gehen oder.
Ja.
Also, ja, ja. Aber da haben wir ein Definitionsproblem. Was ist ein Übergewinn?
Ja.
Und da müssten wir so ein Netzwerk an Fragen- und Antwortensystem stricken, ich hier jetzt für schwierig.
Bin ich ganz ehrlich. Ja, weil ich meine, wir haben eine Marktwirtschaft und wir wollen eine Marktwirtschaft, eine freie Marktwirtschaft. Und dann ist es auch für mich normal, dass es, wenn ich mich selbstständig mache, dass es irgendwo Phasen gibt, wo ich mal Glück habe und mal auf einer Erfolgswelle vielleicht schwimme und Geld zurücklegen kann, weil irgendwann kommt vielleicht mal eine schwächere Phase und ich kann es überbrücken.
Und das ist genau der Punkt. Und da sind wir an der Definitionsschwelle wieder. Was ist dein Übergewinn? Das ist nämlich genau eine glückliche Zusammenkunft von zwei Zeitpunkten. Ich habe das richtige Produkt und es wird abgefragt. Kann ja kein Übergewinn sein. Das ist ein Zufall, der entsteht, was auch immer. Aber warum Unternehmen... Also ich finde, Übergewinn ist der völlig falsche Ansatz. Was aber der richtige Ansatz mal wäre, ist, warum haben Unternehmen die Möglichkeit, Google, Apple, Amazon, mach die Liste weiter, ja? Also warum haben die Möglichkeit, Umsatz zu fahren, ohne je richtig Steuern zu bezahlen? Warum ist sowas möglich? Die werden sich hinstellen, wenn sie sagen, hört mal zu, wir machen nichts Illegales. Alle Mittel, die wir anwenden, sind legal.
Ja.
So, also die lagern ja oft ihr Geld in Aktien und dann, sie zahlen ja immer erst Steuern, wenn die Aktien verkauft werden. Also Elon Musk ist eigentlich reich, hat aber wahrscheinlich auf dem Konto keinen Cent, weil er sagt, ja, ich werde doch jetzt keine Aktien verkaufen, weil dann müsste ich ja Steuern bezahlen und. Mal davon abgesehen, Richard David Precht hat dazu gesagt, er ist immer schon lange ein Freund davon, also die Transaktionssteuer einzuführen. Dass also jeder, weil... Wir reden ja auch an der Börse. Wir sind ja im Mikrosekundenhandel angelangt. Es werden ja Mikrosekundenaktionen gefahren. Das heißt, Verkäufe und Käufe finden innerhalb einer Sekunde tausendfach statt. Und da muss man, das ist ein völlig wertfreier Raum, weil man da unterhalb von Spekulationsfristen ist und. Also die können Geld hin und her schieben, ohne dass wir es hier bemerken. Und dass ein Staat zugreifen kann. Problem, dem Staat, sprich der Politik, fehlen die Fachleute dafür.
Ja.
So ein Politiker hat von dem Thema keine Ahnung. Und dann muss er sich eine Bank holen und sagen, schreibt mir mal ein Gesetz. Und dann schreibt die Bank sich ein Gesetz, was ihr hilft.
Genau, ja, logisch.
Wenn man nicht im Thema ist, wird man immer der Verlierer sein.
Ja, also ich meine, warum sind wir jetzt dann zur Übergewinnsteuer gekommen? Weil unsere Regierung gesagt hat, naja, okay, wir wollen hier den Tankrabatt einführen. Und machen den Tankrabatt aber so bescheuert, dass er den Tankstellen oder den Firmen Gelder überweisen, wo aber nicht sicher ist, dass es beim Endverbraucher ankommt. Warum sind die denn nicht auf die Idee gekommen? Ich meine, wir hatten jetzt schon mehrere Lockdowns, wir hatten mehrere Maßnahmenpakete, wo die Vorgängerregierung wirklich so aus dem Nichts erstmal was aus dem Hut zaubern musste. Und da wurde die Mehrwertsteuer gesenkt. Da hatte wirklich jeder was davon.
Das ist genau der Punkt. Man kann an die Mineralölsteuer ran und da kann keiner einwirken auf den Preis.
Nö.
Ne? Und wenn, wird das auffällig?
Und dann ist es kartellrechtlich.
Genau, und dann kann man es greifen. Und der Punkt ist, ja, warum hat man es gemacht? Weil man wieder was übers Knie gebrochen hat, weil man wenig Kompetenz hat, was das auswirkt. Ich weiß, als die jetzige Durchführung des Tankrabatts überhaupt im Thema war, dass es diverse Leute gab, unter anderem... habe ich, glaube ich, auf Welt-TV ein Interview gesehen, wo sofort derjenige da stand, ich habe keine Ahnung mehr, wer es war, der sofort gesagt hat, das geht schief, da steckt sich das meiste die Mineralölindustrie ein. Der hat das also das war kein Politiker und nicht, der hat einfach gesagt, so wie es das machen wollen, geht schief. Das war also vorauszusehen. Und wenn man immer so sehenden Auges reinrennt, das tut mir mal weh. Aber mein Freund, der mich ja jetzt nicht mehr sperren darf, nochmal erwähnte, Klassiker war ja bis Olaf Scholz Bundeskanzler wurde bei Twitter von ihm gesperrt. Jetzt darf er das ja nicht mehr. Ich glaube ja bis heute, meine Theorie zu Olaf Scholz ist eine ganz einfache. Warum ist Olaf Scholz Kanzlerkandidat gewesen? Man wollte ja so jung rangehen an alles. Da kann man ja Olaf Scholz nicht mit gemeint haben. Also er ist ja nicht der junge Wilde. Ich glaube, dass die SPD Olaf Scholz dahin gebaut hat, weil sie dachten, sie wären ihn los.
Ja, gut, weiß ich jetzt auch
nicht. Sie konnten ja nicht damit rechnen, dass Laschet sich in eine Flut stellt und lacht.
Ja.
Also das war nicht einzurechnen. Ich glaube, Olaf Scholz ist nominiert worden, damit er danach weg ist. Weil es ist doch der beste Merkel. Also Olaf Scholz und CDU, tut mir mal leid, das würde genauso passen. Das ist doch kein SPD-Politiker, der Mann.
Also ich würde mal behaupten, wäre Merkel nochmal angetreten, wäre das Ergebnis auch anders ausgefallen.
Selbstverständlich. Und es ist, aber wir haben nichts anderes als Merkel jetzt. Es ist bloß ein Mann. Wir haben Merkel-Schüler da.
Ja. Ja, und die Annalena Baerbock hat es halt auch nicht geschafft, ne?
Ja.
So, dein Hund.
Mein Hund. Er benimmt sich wieder überhaupt nicht.
Ja, nee, also Baerbock hat es ja auch nicht richtig hingekriegt und komischerweise wird sie von ihrer eigenen Partei noch nicht mal als Vizekanzlerin.
Ja, hatten eine kleine Unterbrechung. Wir hatten ja Kampfhundeinsätze. Wer es trippeln hört, der Hund ist da. Ja, ich glaube, man wollte ihn loswerden und man hat ja letztendlich mit dem Kanzler Scholz keine Änderung zu Merkel erreicht.
Ja.
Wir haben dieselbe Politik letztendlich. Und mich wundert sowieso, dass diese ganzen Parteien weit weg von dem sind, wofür sie mal standen. Ich meine, ein Habeck holt Öl aus Saudi-Arabien, ist plötzlich für die Kohleverstromung, weil Gas soll nicht mehr verstromt werden und. Also die treten ja ihre gesamte ihre eigenentwickelte Klimapolitik mit Füßen.
Ja.
Also selten haben sich Parteien so weit von ihren Vorstellungen entfernt wie jetzt. Also mir ist klar, es ist eine Sondersituation mit der Ukraine und so, ist mir alles klar.
Ja.
Aber anscheinend scheint alles, wofür die angetreten sind, also kommen sich die Wähler nicht verarscht vor? Ein Wahlkampf aufgebaut auf Klima und das scheint weg zu sein, ein Thema.
Ja.
Ne? Also, ich weiß es nicht, es ist schwierig. Ich glaube ja bis heute, und wir waren ja eben noch bei den Superreichen, auch da, dass ich eine nochmal zu dem Thema, ne, mit dem Tankrabatt. Die Mineralölkonzerne haben sich das Geld eingesteckt. Jetzt will man kartellrechtlich vorgehen, jetzt will man dies machen, das machen.
Aber erstmal will man das Kartellrecht verschärfen.
Und soll ich dir mal sagen, das ist so sinnlos wie blöd. Wir sind doch am Weltmarkt öltechnisch überhaupt nicht vorhanden. Wir stellen kein Öl her, wir importieren alles, wir haben keine Ölproduktion, wir sind nur Abnehmer. Was glauben die denn, was wir auf diese Riesenkonzerne, die weltweit agieren, einwirken können? Welch eine Überheblichkeit als kleiner Staat auf dieser Weltkugel zu sagen, also den Ölmultis, den zeigen wir das jetzt aber.
Ja, also nee, dafür sind wir einfach davon zu abhängig.
Ja, den in Saudi-Arabien, den zittern schon die Füße.
Ja.
Die wissen ja nicht, wohin mit ihrer Angst. Also so ein Quatsch. Wie kann man denn sowas machen? Also ist völlig unsinnig. Man ist da in so ein Thema geraten und man hat sich mal wieder im Kreis gedreht und man macht für den Quatsch.
Naja, und wie gesagt, wann beginnt die Übergewinnphase? Wann hat einer zu viel? Und ich meine, so ein Bauer, es gibt gute Erntejahre, es gibt schlechte Erntejahre, es gibt Ernteausfälle und das ist normal, das ist Marktwirtschaft und jemand, der selbstständig ist, der muss halt wirtschaften.
Er muss vorsorgen, das ist klar.
Wirtschaft ist das.
Genau. Ja, kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Thema. Olaf Scholz hat sich jetzt endlich in die Ukraine bemüht, er ist jetzt endlich hingefahren. Da scheint sowieso, man hört immer, da ist so ein schlimmer Krieg. Aber anscheinend fahren da noch Reiseunternehmen hin. Also dauernd ist da irgendwie.
Aber nur mit dem Zug. Ne? Also die fahren alle mit dem Zug nur hin.
Ja, aber
ich
wundere mich, wenn man so bei Instagram so unterwegs ist, dauernd ist da irgendein Promi, macht da irgendwelche Benefits-Sachen, singt da in der U-Bahn und oder macht dies und das und fährt da in diesen Krieg hinein. Also
Und erstaunlich, weil ich meine, wenn das wurde ja auch noch vorher angekündigt. Anfangs waren ja einige Staatschefs dann nochmal rübergefahren und es wurde nicht vorher groß bekannt gegeben und sie waren dann da, waren dann weggefahren und dann wurde bekannt gegeben, dass sie da waren. Und jetzt wird sozusagen noch vorher angekündigt, er wird in den nächsten Tagen darüber fahren.
Also was das für ein Sicherheitskonzept sein soll, ist mir nicht klar. Da muss doch, also die vom BKA, die müssen doch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen,
so, naja, anders, ich kann mir aber auch wiederum vorstellen, je offener du damit umgehst, so nach dem Motto, hör mal zu, da ist unser Bundeskanzler. Wir wissen, dass die Russen uns beobachten. Wir gehen damit ganz offen um. Ja. Und wenn da jetzt was passiert, da haben die Russen jetzt vielleicht auch Angst, dass das in anderer Hinsicht eskalieren könnte. Das können sie sich halt auch nicht leisten, dass, wenn es bekannt ist, dass dann aus Versehen da ein Angriff auf auf den Staatschef passiert.
Ah, ich glaube, und da müssen wir uns auch mal, das ist auch schwierig. Ich frage mich immer so in der Regierung, ich bin jetzt auch kein Politiker, ich kann es auch gar nicht so beurteilen. Ich will auch da gar nicht mal so was Böse draus machen, aber anscheinend gehen uns langsam die Profis aus, weil es scheint ja, dass die Vorstellung vorzuherrschen, dass alles okay wäre, wenn man nur mal mit Putin reden würde. Wo ich denke, und da halte ich es ein bisschen mit der Frau Strack-Zimmermann, die in einer Talkshow gesagt hat, ach, sie glauben, sie hätten Hitler an einen Verhandlungstisch bekommen und dann wäre alles okay gewesen? Ein schwieriger Vergleich, gebe ich zu.
Ja, aber, so, aber sonst aber wären wir ja auch mal mit Hitler verglichen, ja.
Aber vom Prinzip her ist doch klar, weil die meinen wirklich, natürlich muss man mit ihm verhandeln, natürlich.
Ja.
Aber sich davon auszumalen, also wir müssen eigentlich nur verhandeln, dann wird alles wieder gut. Das halte ich für eine sehr naive
Verhandeln Form. Kann man ja nur, wenn man auch
eine Verhandlungsmasse hat, oder?
Ja.
Wo ist die Verhandlungsmasse? Die Verhandlungsmasse ist natürlich die Wirtschaft. Also ich verstehe schon, was die denken. Die denken, okay, hör mal zu, mein Freund, wir klemmen jetzt erstmal alles ab, was wir können und dann hast du erstmal Defizite in deinen Einnahmen.
Ja, aber jetzt guck doch mal, das ist so ein riesengroßes Land.
Ja.
Das war bisher so gut aufgestellt. Denen ging es so gut.
Glauben wir mal, stimmt nicht. Die haben ein Bruttosozialprodukt von Portugal.
Ja, aber jetzt noch mal das Gegenbeispiel. Nordkorea. Seit wie vielen Jahrzehnten sind die eigentlich wirtschaftlich komplett abgeschnitten?
Seit 40 fast.
Ja, also
die hungern noch.
Ja.
Also darf man sich jetzt auch nichts ausmachen, nur weil sie einen dicken Staatschef haben, hungert der Rest. Ja,
das ist richtig. Aber hat es jetzt bei dem dicken Schadstoff irgendwas geändert? Obwohl Trump dann schon drüben war und
also das ist auch so. Das ist übrigens meine Horrorecke für, falls ich jemals in meinem Leben eine Geisterbahn betreiben sollte. Ja, werde ich irgendwo, das ist dann die schlimmste Ecke kurz vorm Ausgang, bevor es mal rauskriegt, kriegt man nochmal einen Superschreck. Und da würde ich dann so zwei Figuren hinbauen, Trump und Kim Jong-il.
Kim Jong-un.
Genau, das ist ja der Un. Der ist auch ill, aber ja,
genau.
Ja, das ist wieder was anderes. Aber das
Kim De-jung war damals Südkorea.
Ja, und Kim Il-sung war sein Opa, Kim Jong-il sein Vater und Kim Jong-un ist er. Und da alle Kim Jongs.
Ja. Hm. War das politisch korrekt gerade?
Ob die alle Kim Jongs waren? Die hießen
alle. Nein, das ist aber rassistisch.
Warum?
Ja, du scherst ja alle über einen Kamm, ne?
Ist ja eine Familie, natürlich. Ist ja eine Familie.
Okay.
Na klar. Gut. So, ja, also, wie gesagt, er war in der Ukraine alles so mit mittlerem Erfolg. Und bei den Unterstützungen sind wir immer noch nicht, wir sichern immer ganz viel zu, obwohl man sagen muss, letztens hat der Herr wer war es bei NTV? Jedenfalls wurde da letztens jetzt Lambsdorff, der Sohn vom Graf Lambsdorff, der auch in der FDP führend ist, hat gesagt, naja, sie müssen mal einsehen, dass wir wirklich nicht alles medial machen können. Also wir helfen, da gibt es auch viele Verhandlungen, da wird auch viel geliefert, aber wir können wirklich nicht alles über die Medien ausgeben. Es müssen auch Sachen hinter dem Vorhang bleiben, weil gewisse Sachen müssen wir im Vertrauen mit der Ukraine regeln und können nicht alles nach außen geben. Und das ist, glaube ich, eins der größten, wo wir alle einen Gang zurückschalten müssen. Wir erwarten mittlerweile am Fernsehsender, dass uns Scholz seinen Terminplan veröffentlicht, dass er uns quasi ständig im Rahmen hält. Und ein großer Fehler ist auch, und da zitiere ich jetzt mal Richard David Precht aus der letzten Folge, großer Fehler ist, wir stilisieren die alten Politiker von früher, wie Schmidt, Brandt, Wehner, so Leute, zu Lichtgestalten. Aber das hat nur einen Grund, und da bin ich völlig mit ihm einer Meinung. Wir kannten die auch gar nicht.
Nee.
Hast du Helmut Schmidt jemals in einer Talkshow gesehen? Willy Brandt in einer Talkshow?
Helmut Schmidt später, ja. Ja,
ja, später. Aber jetzt, als er ein Führender, wann hat der denn mal Interviews gegeben? Der hat eine Rede an die Nation gemacht. Dazu musste aber die RAF erst die Leute töten. Sonst hat er sich nicht ins Fernsehen gesetzt. Vielleicht zum Jahreswechsel. So, was man machen muss.
Also so eine tägliche Pressekonferenz oder so. Also.
Die hätten ums Verrecken nicht gefittert. Also sowas, ja. Die haben keine Wasserstandsmeldung jeden Tag abgegeben, haben sich ständig von Reportern ansprechen lassen. Das ist heute aber üblich. Also ich will damit sagen, man muss auch mal Verständnis haben, dass nicht immer alles, die Leute müssten eher medial deutlich zurückschalten und sich wirklich weniger erwarten, dass da dauernd irgendwelche Wasserstandsmeldungen von denen kommen.
Ja, das ist aber halt momentan die Zeit. Man muss immer liefern.
Ja, tun wir auch. Also wir sind, und ich sag's ungern, der unregelmäßigste Wochenpodcast aller Zeiten.
Aber sowas von.
Ja, und da sind wir aber konsequent.
Genau, das ziehen wir durch.
Da sind wir eiskalt und sagen, Unregelmäßigkeit, genau unser Ding.
Ja.
Ja, das war's mit der heutigen Sendung. Und schaltet nächste Woche ein, wenn es eine Sondersendung gibt zum Thema 9-Euro-Ticket.
Dann machen wir eine richtig billige Sendung.
Dann machen wir eine richtig billige Einzelsendung draus und dann wird das Thema sein 9-Euro-Ticket. Warum waren es nicht 8 Euro oder so?
Genau.
Ja, in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.